Die Produktionsgrenze wird formbar. Die Auswirkungen des Grenznutzendenkens auf die Produktionsgrenze sind dramatisch. Wie wir gesehen haben, waren sich die klassischen Denker keineswegs einig, wer nun produktiv sei und wer nicht. Für Quesnay waren nur die Bauern produktiv. Smith verortete die Dienstleistungen außerhalb der Produktionsgrenze. Und selbst Marx definierte produktive Arbeiter als jene, die in der kapitalistischen Produktion tätig sind. Im marginalen bzw. Grenznutzendenken jedoch wischte man derlei Klassifikationen einfach beiseite. Ersetzt wurden sie durch die Ansicht, dass allein eine solche Aktivität als produktiv zu bezeichnen ist, die legal einen Preis auf dem Markt erzielt. Darüber hinaus wird die Produktivität mit den Preisen fluktuieren. Schließlich bestimmen die Preise den Wert, nicht umgekehrt. Die Nutzentheorie krempelt demnach das Konzept von produktiver und unproduktiver Arbeit völlig um. Genau genommen fällt die Unterscheidung sogar unter den Tisch, da sämtliche Sektoren, die für den Markt produzieren, ihre Produkte austauschen, was auf nichts anderes hinausläuft, als dass es heute nur wenige definitiv unproduktive Sektoren gibt. Der einzige Teil der Wirtschaft, der eindeutig außerhalb der Produktionsgrenze liegt und unproduktiv ist, besteht, wie in Abbildung 7 zu sehen ist, aus denen, die ihre Einkommen einfach aus Transfers, beispielsweise in Form von Subventionen, Unternehmen oder Zahlungen aus der Sozialkasse, Rentner, beziehen. In Marshalls Gleichgewichtszustand, bei dem Preise nicht verzerrt werden, bekommt jeder bezahlt, was er wert ist, was sich durchaus ändern kann, wenn sich der Geschmack der Konsumenten ändert oder die Technik Fortschritte macht. Das hat wichtige Auswirkungen darauf, wie Einkommen abgeschätzt bzw. gerechtfertigt werden. Was Arbeiter verdienen, reflektiert sich in ihrer Grenzproduktivität und ihren offenbarten Präferenzen, Grenznutzen, hinsichtlich ihrer Freizeit im Gegensatz zur Arbeit. Es ist hier kein Platz mehr für analytische Unterscheidungen, wie Ricardo und Marx sie hinsichtlich der Beiträge eines Arbeiters zur Produktion vorgenommen haben. Von der Ausbeutung dieses Arbeiters ganz zu schweigen. Man ist wertvoll, weil das, was man zu bieten hat, knapp ist. Da wir jedoch rationale Nutzenrechner im Angesicht der Knappheit sind, lassen wir nichts verkommen. Arbeiter mögen die Arbeitslosigkeit vorziehen, weil ihnen diese mehr Grenznutzen verschafft als eine Tätigkeit für einen bestimmten Lohn. Eine Folge dieser Logik ist, dass die Arbeitslosigkeit freiwillig ist. Die freiwillige Arbeitslosigkeit ergibt sich aus der Annahme, dass ökonomische Akteure rational zwischen Arbeit und Freizeit wählen. Intertemporale Maximierung nennt man das in der modernen Theorie. Marx' Konzept von der industriellen Reservearmee löst sich damit in Luft auf. Lionel Robbins hat das sehr schön gesagt. Zitat: Erstens möchte der isolierte Mensch sowohl ein Realeinkommen als auch Freizeit. Zweitens hat er von beidem nicht genug, um sein Verlangen nach dem einen wie dem anderen voll und ganz zu befriedigen. Drittens kann er seine Zeit entweder darauf verwenden, sein Realeinkommen zu vergrößern oder darauf, sich mehr Freizeit zu nehmen. Viertens kann man, von einigen außergewöhnlichen Fällen abgesehen, davon ausgehen, dass sich, was er sich im Einzelnen von einem Realeinkommen und Freizeit verspricht, voneinander unterscheiden wird. Also muss er sich entscheiden. Er muss sparen. Die Gleichgewichtstheorie impliziert den Gedanken, dass alles in jedermanns bestem Interesse sei. In den 1940ern formulierte der in Russland geborene britische Ökonom Abba Lerner 1903 bis 1982, was er als das erste grundlegende Wohlfahrtstheorem bezeichnete, das im Grunde nichts anderes besagt, als dass wettbewerbsorientierte Märkte zu optimalen Resultaten für alle führen. Ist es zu einem Marktaustausch zu Gleichgewichtspreisen gekommen, kann keiner der Beteiligten noch besser abschneiden oder, um es in der Sprache der Ökonomen zu sagen, seine Wohlfahrt erhöhen, indem er zum Beispiel mehr Arbeit annimmt, ohne dass einer der anderen Akteure dabei schlechter abschneiden wird. Heute bezeichnet man Wettbewerbsmärkte, in denen niemand besser abschneiden kann, ohne dass ein anderer dabei schlechter abschneidet, als Pareto-optimal, nach Wilfredo Pareto, 1848 bis 1923, Walras Nachfolger in Lausanne, der den Begriff der Wohlfahrtsmaximierung einführte. In seinem Handbuch der politischen Ökonomie 1906 beschäftigte sich Pareto mit dem wirtschaftlichen Gleichgewicht im Kontext von Lösungsansätzen für einzelne Zielsetzungen und Zwänge. Er war der erste Ökonom, der die Ansicht äußerte, dass Nutzenmaximierung nicht zwingend kardinal, das heißt von exakt dem Maß, in dem jemand etwas haben möchte, sondern lediglich ordinal zu sein brauche, um wie viel jemand etwas mehr schätzt als etwas anderes, x versus y. Das machte den Einsatz mathematischer Werkzeuge umso einfacher, weshalb auch im Kontext ökonomischer Wohlfahrt heute einige Konzepte seinen Namen tragen. Pareto setzte seine Theorien dazu ein, dem Freihandel in Italien das Wort zu reden, was ihn bei der protektionistisch ausgerichteten faschistischen Regierung seiner Zeit nicht eben beliebt machte. Um jedoch zu diesen optimalen Resultaten zu gelangen, müssen wir für die Stabilität des Gleichgewichts sorgen. Dazu sind alle Hemmnisse, wie etwa die Einmischung durch den Staat, Monopole und andere sich aus der Knappheit ergebende Renten und so weiter, zu eliminieren. Unsere Probleme, so die Marginalisten, ergeben sich ausschließlich aus Mängeln in der kapitalistischen Maschine und Hemmnissen, das heißt Sand, den man in dieses Getriebe streut. Renten gelten ihnen nicht länger, wie den klassischen Ökonomen, als unverdientes Einkommen, sondern als Mängel, die der Wettbewerb beseitigen kann. Sich selbst überlassen ist der Kapitalismus ihrer Ansicht nach in der Lage, maximalen Wert für alle zu schaffen, was dann auch bequemerweise genau das ist, was ein jeder verdiene, setzt man sein Grenzprodukt als Grundlage dafür an. Der Kontrast zu den klassischen Ökonomen ist eklatant. Für Marx eignen sich die Kapitalisten Mehrwert an, indem sie einen Lohn zahlen, der unter dem Arbeitswert liegt. Smith und Ricardo vertraten die Ansicht, Wert werde durch Anstrengungen geschaffen, die direkt zum Wohlstand der Nationen beitragen. In der Grenznutzentheorie jedoch gibt es keine Klassen mehr, sondern nur mehr Individuen, und damit fehlt auch ein objektives Maß für den Wert. Dieser Ansatz hat eine schwerwiegende Konsequenz. Impliziert er doch, dass der Staat nie und nimmer in die Wirtschaft eingreifen darf, es sei denn in dem Falle, dass der Marktmechanismus versagt. Die Theorie des Marktversagens nimmt als Ausgangspunkt das erste Wohlfahrtstheorem bzw. den ersten Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomie. Dieser besagt, dass Märkte, drei spezifische Umstände vorausgesetzt, Ressourcen mit maximaler Effizienz verteilen. Erstens braucht es ein komplettes System von Märkten, damit alle nachgefragten und angebotenen Güter und Dienstleistungen zu öffentlich bekannten Preisen ausgetauscht werden. Zweitens haben sämtliche Konsumenten und Produzenten im Wettbewerb miteinander zu agieren, und drittens hat ein Gleichgewicht zu bestehen. Verstöße gegen auch nur eine dieser drei Grundannahmen führen zur ineffizienten Verteilung von Ressourcen durch die Märkte oder mit anderen Worten zu dem, was Marginalisten als Marktversagen bezeichnen. Solche Marktversagen können sich zum Beispiel daraus ergeben, dass es zu positiven Externalitäten kommt, worunter etwa der Nutzen fällt, der einer Gesellschaft durch Grundlagenforschung entsteht, aus der ein einzelnes Unternehmen schlecht einen Gewinn ziehen kann. Oder es kommt zu negativen Externalitäten, worunter etwa die Umweltverschmutzung fällt, die der Gesellschaft schadet, aber bei Unternehmen nicht als Kosten zu Buche schlägt. Sind Märkte nicht Pareto optimal, wäre es womöglich besser für alle, wenn staatliche bzw. politische Eingriffe das fragliche Marktversagen korrigieren. Wie wir jedoch in Kapitel 8 sehen werden, gibt es in den Wirtschaftswissenschaften auch eine unter Federführung des Nobelpreisträgers James Buchanan 1919 bis 2013 entstandene, als Public-Choice-Theorie oder neue politische Ökonomie bezeichnete Richtung der Wirtschaftswissenschaften, der zufolge Schnitzer des Staates aufgrund von Korruption oder Vereinnahmung durch Interessengruppen oftmals noch schlimmer sind als Marktversagen, weshalb Korrekturen durch Bürokraten die Lage womöglich nur noch verschlimmern.